Jetzt für den Agenda-Punkt, das wäre jetzt wieder eine Aufnahme, was Aufnahme ist. Jetzt im Hintergrund hat sich bei Karls über eine Stunde auch nochmal einen Blick über den Tellerrand wagen. Das Thema des SRI-Reporting, das Handlungsstränge, die sind nochmal vielleicht noch im Gesamthaft des Lichts Sinnvolles. Macht in der, also hier für alle Diskussion. Wir sind Top 3, das müssen wir uns vorstellen, und von Lukas Anders, das ist der richtige Kasten, das ist ein guter Kirchner.
Ja, vielen Dank. Genau, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir erst einmal mit den Themen aus dem Financial Reporting beginnen und dann ist das mit dem Reporting übergeben. Wir haben einige Anknüpfungspunkte, wo sich beides trifft und da kommen wir dann sozusagen auf dem Weg vorbei. Das, was ich jetzt als erstes vorstelle, da ist den Mitgliedern aus dem MAF, die einiges schon vor alles sogar schon vor bekannt vorkommen. Aber die Mitglieder aus dem FANB natürlich nicht. Und deswegen hier noch einmal kurz der Hintergrund zu dem Thema aus der Mitglieder der Finanzberichterstattung. Also, was ist überhaupt passiert? Wir hatten im Juli 2025 einen Auftrag der Europäischen Kommission an EFRAG einmal das Interesse an einer freiwilligen Berichterstattungsinitiative zu untersuchen für KMU, insbesondere hier für innovative, schnell wachsende Unternehmen, und zu schauen, ob man mit so einem Berichtstemplate, wie es dann eben entwickelt werden sollte, die Wettbewerbsfähigkeit von europäischen KMU steigern könnte und dementsprechend auch das Wachstum nicht stärken könnte. Es ging nicht nur darum herauszufinden, ob man so ein Template nutzen könnte, sondern auch herauszufinden, wie dann eine mögliche Struktur aussehen könnte, welche Themen darin vorkommen könnten und in welcher Form das sozusagen dann auch ausgestaltet sein könnte. Als ersten Schritt hat dann EFRAG ein Outreach gemacht. Und zwar wurden hier eine ganze Reihe an Stakeholdern interviewt und befragt per Umfrage sowie per Interviews. Inzwischen sind das nicht nur 85 unterschiedliche Stakeholder, wie man hier rechts unten in der Tabelle sieht, sondern es sind 100. Damit eingerechnet sind auch solche, die sich an dem Konsultationsverfahren beteiligt haben, das kürzlich geendet hat. Daran haben wir uns, hat sich das BAST auch beteiligt. Es sind zu einem ganz großen Teil Interviews. Die Umfragen hatten insgesamt 39 Rückmeldungen. Da gab es 22 von Erstellern und 17 von Nutzern. Das war ja, im Vergleich zu den Interviews weniger. In den Interviews konnte EFRAG natürlich auch noch einmal tiefgehender nachforschen, inwieweit die Sichtweisen zu dem Template finden. Am 25. März dann wurde dieser Berichtsentwurf vom FAB verabschiedet und Anfang April zur Konsultation gestellt. Und die Konsultation hat Ende Mai geendet und wie gesagt, der SC hat sich da auch dran beteiligt. Der finale Bericht soll nun noch eigentlich schon im Juni an die Europäische Kommission übergeben werden. Nächste Woche findet noch eine gemeinsame Sitzung aus dem FAB und der Tech statt, wo das Thema auch noch einmal auf der Tagesordnung steht und verabschiedet werden soll. Ja, was sind jetzt die Ergebnisse dieses Berichts? Also, wie gesagt, darum zu untersuchen, ob so eine freiwillige Berichterstattungsinitiative tatsächlich gewünscht ist und wenn ja, wie diese dann auch ausgeschaltet werden soll. Hier weist EFRAG zunächst darauf hin, dass so ein Template grundsätzlich bei der Kapitalbeschaffung für SMEs helfen könne, die Finanzierungsprobleme von SMEs aber eben nicht eigenständig lösen können. ESA war vorgeschlagen als Plattform, wo diese Templates hochgeladen werden könnten. Das sieht man bei EFRAG und in unserer Stellungnahme auch, allerdings kritisch. EFRAG fasst zusammen, dass potenzielle Nutzer das Template oftmals skeptisch sehen. Es gibt einige Untergruppen von Nutzern, die das nutzen könnten oder die ein gewisses Interesse daran haben. Das sind insbesondere kleine Investoren, beispielsweise die wenig Zugang zu anderen Datenquellen haben, weil diese oftmals teuer sind. Oder auch Investoren, die länderübergreifend arbeiten, weil es hier anscheinend auch grenzüberschreitend Schwierigkeiten gibt, andere Investitionsziele zu identifizieren. Das könnten dann zum Beispiel kleine IPO-Beratungsunternehmen sein, Finanzinvestoren mit Risiken und Seedphasen, hier dann eben aber wirklich mit dem Fokus auf die länderübergreifenden Aktivitäten. Die Ersteller haben einfach gegenüber wenig Befürchtungen geäußert hinsichtlich der möglichen Kosten, da es sich ja um ein freiwilliges Template handeln soll. Allerdings mit dem Zusatz, dass man doch einen faktischen Zwang fürchtet. Zumindest einige Hersteller haben das geäußert. Die mögliche Veröffentlichung oder erwartete Veröffentlichung von vertraulichen Informationen wurde auch hervorgehoben als besonders kritisch erfunden dabei. Also wenn Unternehmen Informationen haben, die sie nicht veröffentlichen möchten, weil es eben vertrauliche Informationen sind, dann sollte es ja auch mal tatsächlich eine Möglichkeit geben, damit zum Grund zu gehen. Da hat sich eine Schwierigkeit aufgemacht, weil einerseits hat man natürlich ein Interesse daran, möglichst viel Informationen zu haben, wenn so ein Template gut funktionieren soll. Aber andererseits haben wir gerade eben in diesen Gründungsphasen eines Unternehmens es dann doch zu Schwierigkeiten kommen, wenn vertrauliche Informationen angefragt werden. Ich weise noch darauf hin, dass es bei bestimmten Themen, die abseits von der Finanzierung liegen, noch Interesse geben könnte. Zum Beispiel in der Forschung, für die Informationsbeschaffung entlang der Lieferkette und für das Benchmarking von Firmen. Es werden noch andere einzelne Punkte aufgemacht in der Stellungnahme, aber das sind so die großen Themen, die identifiziert worden, wo man sonst noch Nutzen sehen könnte. EFRAG hat in der Übersicht noch mehrere Tabellen angehängt. Das ist eine Tabelle davon, auf die ich nur ganz kurz eingehen möchte. Da sieht man aufgelistet die unterschiedlichen Nutzer der Informationen sowie die unterschiedlichen Phasen des Lebenszyklus von so einem KMU oder einem Startup. Und da hat man eben aufgezeigt, in welcher Phase Interesse an so einem Template entstehen könnte. Wir haben uns auch zu dieser Grafik geäußert in der Stellungnahme, weil es hier so aussieht, als würde tatsächlich über alle Phasen des Unternehmens hinweg immer auch Interesse bestehen, was die Rückmeldungen auf Erfragsstellungnahme, auf Erfragsumfrage bzw. in den Interviews nicht wirklich widerspiegelt. Diese Grafik hat man inzwischen tatsächlich auch angepasst. Die Tabelle sieht jetzt anders aus. Aber wenn wir einmal das Blaue hier wegdenken, das Blaue ist überall da, wo Erfrag mutmaßlich Interesse identifiziert hat, dann spiegeln diese Kreuze im Prinzip das wieder, wo man so ein Template dann tatsächlich auch nutzen könnte. Ja, ich habe jetzt die Stellungnahme vom DLSC schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben eine umfassende Stellungnahme an EFRAG übermittelt am 27. Mai, also zum Ende der Konsultationsfrist, gemeinsam mit, ich glaube, 5 anderen Stellungnahmen, 2 andere Standardsätze waren auch dabei. Und haben uns hier eben nochmal in der Stellungnahme kritisch mit dieser Berichtsvorlage auseinandergesetzt. Einige Punkte, die teilweise auch in EFRAGs Berichtsentwurf enthalten sind, haben wir nochmal aufgegriffen und unterstrichen. Andere Punkte haben wir auch nochmal mit in die Debatte reingegeben. Die wesentlichen Punkte, die wir aufgegriffen haben, sind einerseits, dass für das Finanzierungsumfeld für die KMU eher ein begrenzter Nutzen erwartet wird, so wie es EFRAG auch identifiziert hat, insbesondere für Banken und andere Kapitalgeber ist der Nutzen fraglich, beziehungsweise so fraglich, also dass man nicht genau weiß, okay, ist es tatsächlich lohnenswert, so ein Template überhaupt ins Leben zu rufen. Der zweite Punkt, Aktualität und Zugang der vertraulichen Daten, ich hatte die vertraulichen Daten schon mal angesprochen, das ist eben problematisch, deswegen hier auch nochmal der Hinweis darauf in der Stellungnahme. Qualitätssicherung und Prüfung der Daten ist unklar. Also sollen diese Daten beispielsweise einer Prüfung unterliegen? Wenn ja, was für eine Art der Prüfung sollte das sein? Was bedeutet das für die Kosten? Wie könnte in anderer Form eine Qualitätssicherung stattfinden? Also hier sind viele offene Fragen, auf die wir auch noch einmal hingewiesen haben. Die Definition von geeigneten KPIs ist sicherlich als schwierig. Da gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Projekte, wo man gesehen hat, dass so etwas ein schwieriges Unterfangen sein kann. Das heißt, selbst wenn EFRAG hier in der Stelle im Berichtsentwurf schon einige Punkte aufgeführt hat, was man angeben könnte, wird es aller Voraussicht nicht ganz einfach sein, sollte man so ein Template machen, auch tatsächlich sich dann auf bestimmte KPIs zu einigen, die dann auch europaweit genutzt werden können, für die Unternehmen, die in Frage kommen. Damit verbunden ist der übernächste Punkt, Einfluss auf nationale Rechnungslegungssysteme wirklich. Hier mit dem Hinweis eben, dass man aufpassen muss, dass es hier nicht zu einer Harmonisierung durch die Hintertür letzten Endes nicht so ein Template kommt, wenn man ja eigentlich unterschiedliche Wahlrechte beispielsweise auch unterschiedlich in den europäischen Ländern rausgibt hat. ESA haben wir auch nochmal aufgegriffen, vermutlich keine geeignete Plattform, das hat der EFRAG auch so festgestellt und hier eben von uns auch noch unterstützt mit Fragmenten. Und als allerletztes noch der Zusatz, dass wir einen möglichen Konflikt mit dem Ziel des Bürokratieabbaus sehen, der ja aktuell gerade auf europäischer Ebene sehr hoch aufgehängt ist. Und wenn man jetzt eben sagt, okay, Bürokratieabbau ist das eine, aber hier haben wir noch ein Berichtstemplate mit hier auch immer ausgestalteten Anforderungen. Auch wenn es freiwillig ist, kann man zumindest den Eindruck bekommen, dass das eben im Konflikt mit diesem Ziel des Bürokratieabbaus stehen könnte. Ja, das sind die wesentlichen Punkte aus unserer Stellungnahme. Die wurde auch schon eingearbeitet, jetzt eben in den überarbeiteten Berichtsentwurf, der dann nächste Woche bei der gemeinsamen Sitzung von FAB und FATEC besprochen werden soll. Und im Anschluss daran wird dann eben die finale Stellungnahme an die EU-Kommission übermittelt. Als letztes dann noch ein Hinweis darauf, wie das Thema weiter diskutiert wurde bzw. wird. Das sind zwei Punkte und hier gehen wir jetzt langsam eben in den Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung über. Das eine ist ein Symposium auf der Jahreskonferenz der European Accounting Association. Da hat der EFRA ein Symposium inhaltlich gefüllt zu eben genau diesem Thema, wo es unter anderem auch um das freiwillige Reporting Template ging. Es ging auch um die Lehren, die EFRA gezogen hat, auch durch VSME. Und da hat man sich eben auch nochmal mit der wissenschaftlichen Brille damit beschäftigt. Wir waren nicht vor Ort allerdings, also wir wissen nur, dass das Symposium stattgefunden hat, allerdings inhaltlich können wir dazu jetzt nichts sagen, ist auch das, was über diesen kleinen Text dort oben hinausgeht. Und das Zweite, was noch stattgefunden hat, war ein SR-Tech-Meeting bei FWAG am 11. Mai. Hier also dann der direkte Bezug zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Hier wurde das Template beziehungsweise die Findings in dem Bericht auch noch einmal vorgestellt. Inhaltlich, ja, da konnte eben SRTech auch nochmal Rückfragen stellen. Und ja, ich weiß nicht, ob ja, dann weiter, dass wir dann über die Nachhaltigkeitsberichterstattung dann wird. Genau. Also soweit erstmal aus dem FB-Bereich, das, was EFA gemacht hat, beziehungsweise das, was das BRSC gemacht hat. Ja, und damit würde ich mich nichts fragen.
Ja, danke, Rico. Dann versuche ich jetzt nochmal die Anknüpfungspunkte der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu dem Thema zu verdeutlichen. Das erste war, dass ich auch über dieses Template, und zwar noch der KPIs, VSMI aus dem Finanzberichterstattungsbereich gestolpert bin, als eine E-Mail von EFRA kam und es ging um ein Voluntary Template, weil es nämlich in der Nachhaltigkeitsberichterstattung fast wortgleich auch ein Voluntary Template gibt für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ich erst, als ich das Dokument gelesen habe, gemerkt habe, die Chance, um was anderes zu gehen. Jetzt hat sich auch die SRTech mit diesem Thema beschäftigt und wurde angesprochen, weil die Sicherheit für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung auch mit KMU auseinandergesetzt haben. Und ich versuche das jetzt mal nachzuzeichnen, wie es zu dem Standard der freiwilligen Nachhaltigkeitsberichterstattung kam, was das Ziel eigentlich war und was es dann mit diesem Projekt aus dem Finanzberichterstattungsbereich zu tun hat und ob das eigentlich eine einheitliche Entwicklung ist oder ob das zwei Stränge sind, die parallel nebeneinander existieren. Ich würde es kurz zum Hintergrund eingehen. 2023 gab es ein SMI-Relief-Package, in dem die Europäische Kommission festgestellt hat, dass insbesondere KMU besonderen Herausforderungen unterliegen, insbesondere Bürokratie und regulatorischen Hürden, als auch einen erschwerten Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten haben. Und dann wurde beschlossen als Maßnahme, dass es einen einfachen, zitierten Rahmen für KMU geben soll zur Berichterstattung über ESG-Aspekte, unter anderem zur Begrenzung des Trickle-Down-Effekts, also erhöhte Abfragen börsennotierter Unternehmen, bei größerer Unternehmen angehen, nicht börsennotierte KMU. Und zusätzlich Finanzinstitute zu ermutigen, die grüne Finanzierung von KMU in ihre Geschäftsmodelle aufzunehmen. So. Das war dann damit der Auftrag an EFRA, einen solchen Standard zu entwickeln, einen freiwilligen, der geplant war für nicht börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen, KMU, die nicht mehr als 250 Mitarbeiter haben. Sollen Nachhaltigkeitsdaten geliefert werden für Geschäftspartner und explizit, das sehe ich jetzt mal fett davor, wo jetzt die Zukunft sind, für Banken und Investoren. Und in diesem Sinne sollen die vielfältigen ESG-Datenanforderungen an KMU verringert werden, weil es dann quasi nur noch einen Bericht gibt, der eben nicht nur für die Nachhaltigkeitsberichterstattung an sich, sondern auch die ganzen Informationsabfragen, die von Bundes- und Projektversicherungen an die Kanten gestellt werden, quasi in einem Bericht abgedeckt werden. Dadurch wird natürlich einen besseren Zugang zu Kreditgebern und Investoren. Das war 2024. Ende 2024 hat EFRA den VSME an die Europäische Kommission übermittelt. Das fiel dann quasi parallel zu dem Omnibus-1-Verfahren, in dem dann festgestellt wurde, man möchte diesen VSME, diesen freiwilligen Standard, als Value Chain Test für die Nachhaltigkeitsberichterstattung etablieren. Es soll einen revidierten Rechtsakt geben, was bis zur Zeit auch nicht vorgesehen war. Und weil das noch dauern kann, sollte man, das passierte dann im Juli 2025, eine Empfehlung für die freiwillige Berichterstattung auf Basis des VSME verabschieden, die auch weitestgehend dem VSME-Standard, der Ende 2024 an die Kommission von EFRA veröffentlicht wurde, entsprach. Auch Ziel dieses freiwilligen Standards war es, und das ist dasselbe Ziel vom VSME, einerseits diese Informationsanforderungen zu bündeln, den Down-Effekt zu reduzieren und Auskunftsversuchen von Finanzinstituten und sonstigen Interessenträgern zu beantworten. Und es gibt eine sogenannte Anlage C in diesem VSME zur Empfehlung. Der Hintergrundinformation für Finanzmarktteilnehmer ist verhältnismäßig ganz genau. Es gibt dort eine Tabelle, die einerseits Anforderungen der SFDA, die sogenannten Teilkeeper-Toren enthält, die Ebersäule-3-Vorgaben und die Benchmark-Verordnung und das Abgleich, welche Vorgaben im VSME denn mit dieser Angaben erfüllt werden. Also da sind die Teilindikatoren bei und jetzt haben wir schon wieder den Zug zur Finanzierung. Jetzt ist es noch die Empfehlung. Jetzt haben wir, und das ist jetzt erst anderthalb Monate her, von der Europäischen Kommission einen Entwurf zu dem freiwilligen Standard gesehen, der bis Juni konsultiert werden konnte. Der heißt jetzt nicht mehr VSME, sondern der heißt nur noch VS, Voluntary Standard. Und dort gibt es einige Anpassungen. Ich habe hier mal kurz hergegeben, es gibt 203 Rückmeldungen und würde mal kurz auf den Standard selbst. Das Ziel dieses Voluntary Standards, wie gesagt, ich rede jetzt auch über den Entwurf, der ist nicht verabschiedet, ist es, Unternehmen, die keine verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen, zum einfach schon generierte Rahmenwerke zur Verfügung zu stellen und dadurch auch den Zugang zu nachhaltigen Finanzierungen zu erleichtern. Zusätzlich soll es den Trickle-Down-Effekt reduzieren, weil es gibt dieses Value-Chain-Cap, was die Nachfragen auf Basis der Nachhaltigkeitsberichterstattung an diese Unternehmen reduziert, für Unternehmen mit 1000 oder weniger Beschäftigten. Zusätzlich wird in dem Anhang 2, in Annex 2 des Rechts, das ist dann der Voluntary Standard, der dort wiedergegeben ist, explizit formuliert, Absatz 1b, dass dieses VS, dass das Ziel ist, Informationen bereitzustellen, die den Bedarf von Banken und Investoren erfüllen und somit Unternehmen beim Zugang zur Finanzierung unterstützen. Also da ist das nachhaltig sogar rausgefallen, steht nur noch, es soll den Zugang zur Finanzierung unterstützen. Und damit, also wenn man jetzt den Vergleich sieht, das ist schon von der Idee ähnlich, wie dieses Voluntary Template, was wir im Finanzberichterstattung jetzt diskutieren können. Auch ein Bericht und sollten auch nicht ganz finanzieren und unterstützen. Das ist die Frage, wie wurde das dann umgesetzt? Ich werde nicht auf jedes Detail hier eingehen. Der Schwerpunkt ist das sogenannte Value Chain Cap, was in der Europäischen Kommission jetzt in den VS nochmal konkretisiert wurde. Es wird nämlich gesagt, dass nur die Angaben, die in diesen Voluntary Standard als notwendige Angaben, das ist das, was ganz links in dieser Grafik steht, die Angaben sind, die Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, was sie sind, von diesen Unternehmen, die 1000 oder weniger Mitarbeiter haben, abgefragt werden dürfen. Und das ist deutlich weniger, als man ursprünglich aus dem VSME und auch aus der Empfehlung der Kommission hätte ableiten können, weil es gibt notwendige Angaben und es gibt notwendige Angaben, die anzulegen sind, falls sie zutreffend sind. Das ist keine Wesentlichkeitsanalyse, sondern das ist, wenn man in einer bestimmten Form tätig ist, wenn man Umweltaufgaben sowieso aus angesetzten Zwecken zu erfüllen hat, dass sie bestimmte Angaben macht. Also es sind quasi Ja-Nein-Entscheidungen, dann gibt es sie da. Die fallen aber hier raus für das Value Chain. Und dann gibt es noch eine Unterteilung für Unternehmen mit nicht mehr als 10 Beschäftigten. Die müssen eine aufgewählte Anzahl an Angaben aus dem BaZ-Modul erfüllen. Größere Unternehmen, das heißt mit mehr als 10 Beschäftigten, notwendige Angaben, die enthalten plus weitere Angaben aus dem Zusatzmodul. Alle anderen Angaben sind quasi auf Basis des Welching, also diese Informationsnachfragen begrenzt werden, sollen erstmal ausgeschlossen. Wenn man jetzt aber sagt, ich nutze diesen freiwilligen Standard aus der Sicht, dass ich die Vorgaben, die im Standard selbst stehen, erfüllen will, dann würde man erwarten, dass zumindest die notwendigen Angaben zwei Zutaten zumindest angegeben werden. Das Problem, was dahinter steht, dass diese Begrenzung stattfindet, jetzt komme ich wieder zur Finanzierung und dieser Tabelle, die ich angesprochen habe, wo abgeleitet wird, welche Angaben in dem freiwilligen Standard entsprechend den Vorgaben beispielsweise der SDA, also den Freiindikatoren, der EBA3 und der Benchmark Regulation. Und dort fallen, wenn man jetzt sich vorstellt, dass kleinere Unternehmen sagen, ich erfülle halt nur die Vorgaben, die ich wirklich machen muss, die von mir abgefragt werden, ich halte mich an dieses Value-Chain und nur an die notwendigen Angaben. Dann fallen viele dieser Punkte der SFDA beispielsweise, der Teilindikatoren weg. Es gibt zum Beispiel keine verpflichtende Angabe, den Anteil der nicht erneuerbaren Energie anzugeben. Das ist dann die Vorgabe B3. Man muss zwar den gesamten Energieverbrauch angeben, die geschätzten totalen Treibhausgasemissionen, aber eben nicht den Anteil der nicht erneuerbaren Energie. Das bringt quasi der ist bis dann von den Unternehmen zweitens. Und ich habe das jetzt einfach mal weitergemacht. Bei welchen Angaben es noch zutrifft. Es gibt dann keine Angaben zum Licht, Wasser und Bodenverschmutzung, die unter das Baggy-Chain fallen. Und also die dürften theoretisch nicht abgefragt werden, müssen die Bundesregierung dann freiwillig machen. Angaben zur Biodiversität würden rausfallen. Im Unternehmen mit 10 oder wenigen Mitarbeitern gibt es dann keine Angabe zum Abfallaufkommen. Ja, und das geht hier so weiter. Ich habe das immer das ist so eine Zahl, die wird von mir überlegt. Und welche der SFDA-Benchmark bei Programmen ist dann eben nicht besprechen. Und das Interessante ist eben, dass trotz dieser Ausgestaltung, dass das Ziel ja explizit ausgegeben wird, dass man diesen Unternehmen einen Zugang zur Finanzierung, zu seiner nachhaltigen Finanzierung ermöglichen möchte, wenn wir diesen Standard haben. Wie gesagt, die Entwicklung ging los 2023 mit dem ersten Relief Package. Jetzt kam parallel die Initiative aus der Finanzberichterstattung, KPIs für SMEs zu entwickeln. Und hier geht es quasi von, wir hatten einen Standard, wo das alles als Pflichtabgabe, als Schutzangabe abgedeckt war. Wir reduzieren das Ganze wieder. Parallel gibt es jetzt das Template, KPIs für SMEs. Und man sagt, naja, jetzt wollen wir für die Finanzierung für diese kleineren Unternehmen aber noch eine andere Vorgabe. Irgendwie passt das Ganze zusammen. Dass man sagt, hier reduziert man, ja, freiwillig könnte man mehr machen und parallel gibt es diese andere Initiative, die sagt, eigentlich brauchen wir jetzt ja auch mehr zu machen. Und das, was Rico schon erzählt hat, Redo-Meldungen, man sagt, ja, wir machen das über den ESA oder was ist denn mit Qualitätssicherung, die Fragen gibt es natürlich bei Voluntary Standard genauso. Das ist freiwillig, da gibt es keine Prüfungspflicht und die Probleme, also es ist alles sehr, sehr ähnlich, nur dass hier der Fokus halt mehr auf der Nachhaltigkeit liegt. Aber wie gesagt, Zugang zu Finanzierung soll das Ganze auch haben. Und abschließend vielleicht noch, also es gibt jetzt am 26. Juli von der EFRAG zusammen mit der OECD nochmal ein Webinar, das nennt sich dann Boosting SME Sustainable Finance, Leveraging Digitalization and Voluntary Sustainability Reporting, bei dem auch wieder der Nachhaltigkeit von EFRAG zur nachhaltigen Finanzierung. Und wir wissen nicht so ganz, wo soll das Ganze hingehen und warum ist das jetzt in die Nachhaltigkeit oder warum macht man das nicht besser zu machen. Und das sollte jetzt als Grundlage für die Diskussion, dass wir das einmal gemeinsam aufbereitet haben. Das ist, das wäre es erstmal von meiner Seite schon. Und wir würden gerne mal die Sicht gemeinsam vergleichen, dass wir mal ein bisschen hier, was ein paar Aspekte hat. Das sind halt Farben. Ich würde sagen, Simon, erstmal meine.
Ich denke, es ist offenkundig, dass die jetzt nicht unbedingt aus so abgestimmt oder inhaltlich konzeptionell durchdacht abgestimmt entwickelt worden sind. Ich glaube, wir haben verschiedene Quellen, wenn man das jetzt betrachtet. Einerseits Das war, glaube ich, dann dieser Handlungsauftrag von der Europäischen Kommission, dieses schönes PDIs, was ist denn die Projekt loszutreten? Und von einer Euro-Diskussion und dann die ganz so schön dann die Finanzierung von Kontakten zu verstärken. Der VSME kommt eigentlich aus einer anderen Quelle oder Denke heraus, im Sinne von wahrscheinlich ein größeres System zusammen in Bezug auf Wertschöpfungsketteninformationen, aber auch gleichzeitig Finanzierungsaspekte reinzunehmen. Kann man jetzt da eine Konvergenz erkennen, und weil die Botschaften an der Klasse sind ziemlich ähnliche dann, ne? Oder wir wollen den SMEs helfen und sprechen auch über die gleichen, was so Unternehmen, also das Scope scheint ja auch sehr unterschiedlich zu sein, letztendlich, was dann daraus kristallisiert hat im Laufe der Zeit. Also ich hätte das bei dem ersten, fast gar nicht das so wahrgenommen, eigentlich, wenn da ein Interesse hat, vielleicht auch Start-up-Unternehmen, dann wurde es schon, glaube ich, schwierig. Und bei dem anderen ist ja der Ansatz eher nach dem Motto, wir haben einen freiwilligen Berichtsarm für alle, die jetzt keine, die nicht der Pflichtbürger schon unternehmen.
Mein Eindruck ist, man kommt halt aus zwei unterschiedlichen Voraussetzungen letzten Endes. Also wir haben einerseits den Aspekt der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo man hier darüber von Robert ja auch gesagt hat, man hat es im Prinzip runtergedampft, hat eine ganz andere Vorgeschichte. Und das Thema der Finanzberichterstattung ist im Prinzip letzten Endes auch noch aus dem Tragi-Bericht ein Überbleibsel sozusagen, wo gesagt wurde, dann man muss aber das Umfeld für SMEs und für Startups stärken. Und eine Möglichkeit, das zu tun, hat die Kommission gesagt, wäre eben so ein Template zu machen. Also ich glaube, dadurch, dass man aus diesen zwei unterschiedlichen Sichtweisen kommt, hat man vielleicht, das weiß ich nicht, aber vielleicht erst später realisiert, dass es da tatsächlich relativ große Schnittmengen geben könnte. Und deswegen sehen wir jetzt auch die engere Zusammenarbeit oder die gegenseitigen Vorstellungsrunden zwischen FB und NB. Ob es die gleichen Unternehmen letztendlich, ich glaube, am Ende diejenigen Unternehmen, die sich halt entweder für Finanzierung oder mit einem Fokus auf nachhaltige Finanzierung sehen, ja, da wird es eine große Überlappung geben. Ich glaube, von dem, wo man ursprünglich gestartet hat, müssen es nicht dieselben Unternehmen sein, aber man sieht eben, dass es schon ein ziemlich großer Kreis ist, der dann doch der gleiche sein wird.
Aber wäre es denn nicht was besser, was einheitlich zu schaffen? Also ich sag mal, die Schnittmenge herbeizuführen, weil sonst habe ich zwei Regularien, die eigentlich fast die gleiche Klientel betreffen.
Stimmt. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man einerseits Probleme damit bekommen dürfte, keine in Anführungszeichen Finanzkennzahlen in den VS einzubringen, wo der Bezug zur Nachhaltigkeit fehlt. Und auf der anderen Seite wird es schwierig sein, den FB-Bereich zu überzeugen, dass man das, was im VS, also im Nachhaltigkeitsstandard drinsteht, dann dort noch einschleusen. Ich glaube, also es wäre sicherlich gut für die Unternehmen, wenn es hier eine Harmonisierung gäbe, zumindest würde es das einfacher machen. Ist aber wahrscheinlich schwierig in der Umsetzung. Das kann andere besser einschätzen als ich, aber ich denke, das wird ein Problem sein, warum es bisher nicht stärker vertan ist.
Ich würde vielleicht mich mal kurz erreichen, die Sinnfrage zu stellen. Wenn man bei den Financial KPIs für die SMEs, da war die Rückmeldung eher so salopp gesprochen, geht so. Wir sehen nachher einen Bericht, der nächste Woche dann finalisiert wird, der nicht die Empfehlung enthalten wird, dieses Projekt weiterzutreiben. Das kann die Kommission natürlich trotzdem sagen, macht es trotzdem. Jetzt versuchen, oder nehme ich das wahr, als ob wir von der Nachhaltigkeitsseite auch versuchen, nochmal dieses Pferd aufzuzäumen, was auf der Finanzseite schon gar keine Nachfrage bekommt. Da frage ich mich ein bisschen, ist die Nachhaltigkeitsinformation für die potenziellen Investoren wertvoller als die Finanzinformation, oder müsste ich an der Stelle eigentlich schon sagen, irgendwie bin ich nicht ganz bei dem, was nachher die Kapitalmobilität herstellt.
Ich finde, da gibt es einen Unterschied. Die Finanzberichterstattung wird ja von den Unternehmen durchgeführt, auf Basis der EU-Richtlinie halt. Also insoweit nicht komplett gleich, aber wir haben ja immer die EU-Richtlinie so als Konstanz vor uns. Das ist schon mal so eine gewisse Harmonisierung. So. Und die machen die ja sowieso. Also das heißt, du kannst KPIs da ableiten. Es ist halt nicht komplett harmonisiert, aber durchaus in gewisser Weise. Und da würde ich schon einen Unterschied setzen zu den Dingen hier, denn die Unternehmen sind ja unter 1000 Beschäftigten, wenn ich das recht verstanden habe, nicht mehr verpflichtet, also gar nicht verpflichtet zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und insoweit ist das jetzt hier eine Initiative zu sagen, naja, okay, um euch, verschiedene Sichtweisen, aber um euch zu schützen davor, dass irgendwelche Stakeholder kommen und sagen, ihr sollt Full-Standards da anwenden, dann bieten wir doch hier was Abgespecktes an. Das ist eine positive Sicht. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, warum macht ihr überhaupt was? Wir haben Vertragsfreiheit und wenn da irgendwelche Stakeholder was haben wollen, dann kann man es eben machen oder auch nicht. Ne? So, also ich sehe es auch eher kritisch. Aber mal, es ist nicht das Gleiche, weil Finanzberichterstattung gibt's für diese Unternehmen und Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt es eben formal, also als Verpflichtung, nicht.
Ich kann kurz noch reagieren. Darf, also absolut einverstanden, es gibt eine Finanzberichterstattung, ob die KPIs, die nachher in so einem Template drinstehen, ob die auch Gegenstand dessen sind, was ohnehin schon gemacht wird oder ableitbar sind, das wäre ja Schritt 2 der Analyse. Aber ja, es gibt eine Finanzberichterstattung. Ich wollte mehr darauf hinaus, dass wir sagen, auf der Finanzberichterstattungsseite sind die KPIs einfacher abzuleiten, aber es gibt kein Interesse oder bedingt ein begrenztes Interesse seitens der Investoren. Dienen wir mit dem noch dem Ziel, die Kapitalmobilität noch europäisch herzustellen oder sagen wir Value Chain Cap, das Trickle-Down zu verhindern, das sind alles valide Grundlagen. Aber ist das notwendig, um jetzt eine Kapitalmobilität herzustellen? Und da wäre ich jetzt eher im kritischen Lager verortet.
Ja, genau so. Also ihr wisst ja vielleicht, die GLS-Bank sitzt in Bochum, da kommen wir ja nun her, und investiert in solche kleinere Einheiten. Und ich habe noch nie von der GLS-Bank gehört, dass die ein Problem hätten, zu identifizieren, wo sie investieren. Also ob denen das helfen würde, glaube ich nicht.
Darf ich Ihnen verraten, dass die einen ganz ausführlichen Katalog schicken, den wir beantworten müssen?
Gehen Sie.
Von Freunden. Ich habe das für eine schöne Schule gemacht und.
Ja.
Sehr, sehr freundlich, aber auch sehr viel.
Ja, und ob das verhindert werden würde, wenn man jetzt hier so ein Ding hat, das glaube ich.
Ja.
Das glaube ich. Und dann kann man es auch gleich sein lassen.
Dann wissen wir über so ein Punkt, der auf dem Board teilweise rumgekommen ist, für so ein fieberdorne Schützenargument nochmal stärker zu bringen. Zu sagen, ist diese Berichterstattung überhaupt das richtige Vehikel? Also wenn ich tatsächlich sage, ich will damit jetzt hier auf die Kapitalmärkte anregen in Europa, gerade du fährst da noch den SMEs, du brauchst dann irgendwie ganz andere Vehikel. Da ist ja FIFA auch so ein bisschen immer eine finanzierungskulturelle Einstellung. Das hat ja auch die Aussage zum Teil gezeigt. Da hat natürlich Deutschland, viele deutsche Teilnehmer, der hat mal eine andere Perspektive als so manchen der kleine osteuropäische Länder zum Beispiel, ich glaube, das ist auch eine Rolle, aber das finde ich eher eine Gefahr, auch mal so in diesem Euro-Gruppe so gespielt zu sagen. Also, bevor wir an Berichterstattung denken, sind dann noch ein paar andere, sondern eine klarere Stellschraube und die, also, wir können es ja nicht von der Hand gucken, aber vor allem mal nicht, weil die sind vielleicht auch viel wichtiger, um sowas überhaupt zu laufen. Und das andere so ein bisschen, wo der Vergleich ist, so den Nachhaltigkeit und noch so ein einfach nicht, das haben wir ja relativ früh schon gesagt mit diesem Stichwort, haben wir durch die Hintertür. Wir dürfen halt nicht vergessen, wir haben in der Finanzberichterstattung eine Historie auf einer Bilanzrichtlinie, die ja teilharmonisiert ist, aber die viele Optionen hat und die natürlich weit weg ist von dem, was in diesem Euro-Gruppen abgeht, wenn wir unter dem Stichwort vielleicht dann doch lieber IFRS für alle. Und da sind wir natürlich hier mit dem VCE von einer ganz anderen, sagen wir mal, eher mehr oder weniger gleich eine regulatorische Klarung für alle losgelaufen, weil davor gab es noch gar keine Verpflichtungen. Grundlagen jetzt ist ja auch nicht möglich, aber zumindest eine standardisierte Idee, ein gleiches Angebot und diesmal sagen für alle zu machen. Und das haben wir dann vielleicht im Griff schon nicht. Und deswegen haben wir ja gesagt, wenn wir überhaupt zu den Kennzahlen kommen wollten, was die Eigenkapitalquote in Europa ist ja mal so, ne? Was ist schon Eigenkapital? Ne? Also da geht es ja schon los. Das ist ja, glaube ich, bei relativ einfachen Netzwerkkooperationen in Schulen. Und ja, aber ich habe das auch rausgehört, dass das in Sachen die Kommission ja auch gar nicht abbringen wird. Also es kann gut sein, dass sie sagt, ja, das nehmen wir alles von Kenntnis, aber zwischen den Zeilen gibt es ja doch ein bestimmtes Säge oder eine bestimmte Konstellation, die Interesse hat. Und die wollen wir jetzt irgendwie auch bedienen und deswegen setzen wir das vielleicht auch nicht vor. Das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl, wenn ich so die letzten Äußerungen da in den Sitzungen bekommen habe, aber vielleicht auch mehr auf den Ansporn, dass sie aus dem Auge spielen, vielleicht, das macht schon sich das mal immer ganz, macht das im Zusammenhang eigentlich alles immer so gut.
Man sagt, okay, das macht es einer mit allen wichtigen Punkten, weil da waren wir gerade irgendwie da so in der Stecken geblieben.
Wo kommt denn eigentlich die 10 Mitarbeitergrenze her? Finde ich auch irgendwie recht willkürlich. In diese Größen einzugehen oder gehen zu wollen, finde ich auch wieder fragwürdig. Na klar, man sagt dann alles unter 1000, ja.
Ich kann es auch nicht beantworten. Das ist natürlich keine Antwort, um den Dokument zu kommen, warum das jetzt nicht ist. Das ist
die Kleinstkapitalgesellschaft. Irgendeiner daran erinnert hat.
Ja gut, aber dass man die überhaupt mit erwischen will, das ist klar. Diese Differenzierung gibt es ja, die einseitig natürlich. Ja, aber dass man sich überhaupt an die wenden will.
Vielleicht noch ganz kurz dazu, das war in den VS, also in VSMB schon immer drin, dass man immer auch gesagt hat, Kleinstunternehmen, und die hat man explizit mit aufgeführt, man hat gesagt, für die ist nur das Basismodul relevant. Also die waren gedanklich immer schon in der Konzeption bei den VSMB drin.
Dadurch, dass man jetzt noch explizit, also es ist ja viel, also nochmal konkreter angesprochen, jetzt man sagt, das ist jetzt im Rahmen eines in Stein gemeißelten delegierten Rechtsaktes eine Unternehmenskategorie werden.
Ja. Mir geht es ein bisschen um die Sinnhaftigkeit, aber klar.
Ja. Wir haben ja bei VS oder VS haben wir ja auch Bauchschmerzen, also nicht von Klarheit des Produktes und dem, was bekommt man eigentlich. VS ist in der Regel vergleichbar, wenn Sie das kommen. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, die unter VS fallen. Auch da sicherlich ein paar konzeptionelle Schwierigkeiten. Also wie gesagt, wir wollen es hier mal ein bisschen auftischen unter dem Gesichtspunkt, dass wir einmal in der Praxis im Moment sehen, dass jetzt diese Botschaften irgendwie bei Elfbach konvergiert im Sinne von, dass wir reden jetzt über SME-Financing in Europe und dass das alles miteinander einen Topf ist. Als Botschaft hinterher, das gehört jetzt alles so nicht zusammen.
Hat Herr Neuss oder? Ja, ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen aus der Tech-Diskussion, die ihr auch schon angesprochen hattet. Das Thema ist ja von der Finanzboard-Seite rübergekommen, dann nochmal zur Tech-Diskussion Sustainability Reporting. Und da wurde auch schon informiert darüber, dass es jetzt bei der Finanzberichterstattung nicht auf so ganz fruchtbaren Boden gefallen ist, aber dass man dann nochmal gucken könnte, wie das eigentlich aus Nachhaltigkeitsberichtspunkten gesehen wird. Und dort wurde dann tatsächlich der Punkt nochmal diskutiert, dass man ja auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung noch so KPIs definieren könnte. Also diesen Bezug, den ich sehr sinnvoll fand, den ihr jetzt dargestellt habt, auch mit den einzelnen Templates, den praktisch aber auch nochmal aufzumachen und nochmal extra für die Nachhaltigkeitsberichterstattung einzelne KPIs rauszusuchen aus den VS. Also das wäre dann nochmal so eine zusätzliche Komplexität, so ein zusätzlicher Layer im Traum. Was dann, glaube ich, diese Sinnhaftigkeit, gerade der VS wird ja eigentlich in Deutschland sehr befürwortet. Man findet es sehr gut, dass es dann vielleicht weniger Abfragen gibt, dass es standardisiert wird, dass da vielleicht Banken, Unternehmen alle irgendwie mitarbeiten können. Aber wenn man dann daraus wieder anfängt, noch einzelne KPIs rauszubringen, ich glaube, dann wird es dann doch noch sehr schwierig.
Dann ist ja nicht Projekt auf der finanziellen Seite, so ein bisschen das Prinzip, wir machen ein Beispiel, das Umgang damit im Berichtsrahmen nochmal zusätzlich damit zu kreieren. Das habe ich auch in der ersten Teil jetzt nochmal vorgeguckt. Wir haben ja eigentlich Finanzrichtlinien schon, wir haben eine Finanzberichterstattung, dass man versucht, ein bisschen dann was Beispielendes zu konstruieren. Und was hier jetzt im Moment auch gewundert ist, weil das TV40 ja mich da nicht unter Umständen harmonisiert hat, für uns ist dann wirklich ein technisches Berichtsinstrument. Einschließlich der Fragen
das ist auch Timing, ja. Wenn das tatsächlich, wenn es umgekehrt tatsächlich Daten sind hier auf jahresverpflichtenden Modulen, dann könnten die ja erst danach kommen. Und werden sie auch geprüft und so, aber auch vom Timing her war das ein System schwierig, von welcher Datengrundlage laufe ich los. Und wenn dann diese Montagfrist kommt, anderthalb Jahre nach Geschäftsjahresende, werden die Daten da reingelegt, dann wird wahrscheinlich auch wieder sagen, ja, okay, das ist verwendet.
Also ich kann das ja nur sagen, als Analyst von der einen Seite, als User, aber auch als Unternehmer, der jetzt viel mit Banken zusammenarbeitet. Wir haben da teilweise Vertragswerke, die relativ lang sind, über 8 bis 10 Seiten, teilweise über 100 Seiten. Und wirklich in klein alles geregelt ist. Also auch hin bis zu keine Kinderarbeit und ähnliches, also wirklich explizit einzelne Punkte genannt werden. Ich glaube, es macht keinen Sinn, solche, ich sag's mal, Tabellen oder ähnliches zu erstellen, weil das sowieso immer individuell mit den jeweiligen Vertragspartnern als Supplier erstellt werden muss. Das ist die eine Beobachtung. Und wenn, was ich von der Kapitalmarktseite kriege, ist, ich sehe es gerade bei einigen, die im Biotech-Bereich unterwegs sind, Due Diligence und so weiter und so fort, die müssen auch immer komplett lang ziehen und es geht immer am Ende des Tages um die Anforderungen, die der Investor dann hat, um dann in die Finanzierungsform entsprechend einzusteigen. Also insofern kann das allenfalls hier empfehlenden Charakter haben. Alles andere wird immer auf der individuellen Ebene zwischen Investor und Unternehmen oder zwischen zwei Vertragspartnern entsprechend auch geregelt. Das geht jetzt.
Denken guter Leute, wenn ihr schon die.
Zwei Anmerkungen, also zum einen. Vielen Tagen. Frage, es kommt mir so ein bisschen aus der, Schmuddelecke raus. Ne? Also warum gibt es das überhaupt so aus meiner Sicht? Dann wollt ihr sagen, naja, selbst bei denen holen wir diese Formatierung dann auf. Irgendwie kommt uns nicht davon. Ne? Das war so also ein bisschen das Narrativ. Und jetzt ein positives Bild aufzusetzen, hey, das, wir schaffen auch noch Anreize, dass potenziell hier auch noch Kapitalmarktfristen da mit noch generiert werden. Also das ist der eine Aspekt. Und der andere, was wir auch immer wieder merken, wenn jetzt mal der potenzielle Investor aufhängt oder diese Vertragsbeziehung gibt, dann sucht man immer Orientierungspunkte. Dann ist es schon gut, wenn es so etwas gibt. Man versucht auf irgendetwas bewerten aufzusetzen. Man hat nicht das, was wir jetzt diskutieren, aber ich glaube, dort etwas zu haben, wo man sich gemeinsam darauf verständigt hat, ist besser, als wenn man sagt, ist das wieder ein Wildwuchs oder machen wir wieder diesen Cherry-Pick and Pick and Choose. Haben das mal im Immobilienbereich gehabt, wo dann Akteure gesagt haben, naja, wo fangen wir denn jetzt hier an? Und dann waren wir wieder bei GRI und dann fing man wieder bei ganz altbekannten an. Und deswegen denke ich, ist das ein Kompromiss. Aber gerade dieses positive Argument, man macht das nicht nur, weil ein gemeiner NGO sagt, naja, weil dass ihr Kinderarbeit macht oder dass ihr noch die Universität da keine Informationen zu liefert. Und das finde ich schon ein Stück weit positiv, auch wenn es das Ziel nicht erfüllt.
Aber das ist aber hier bei der Checkliste, ja. Also dann könnte man auch sagen, man erstellt eine empfehlende Checkliste, nach der dann diese Dinge abgearbeitet werden müssen. Ich brauche keinen Schreibwegestand.
Also der Kompromiss führt ja hier in die Irre, wenn man versucht, alle in einen Topf zu werfen, jetzt mal leicht differenzierend. Aber das ist ja gerade das Problem, wenn man jetzt wenigstens sagt, ja, wir nehmen große Unternehmen, kleiner 1000. Denen hätte man ja was anfangen können. Vielleicht wäre das auch nochmal ein gedanklicher Ansatz, irgendwie, um da irgendwie mal eine Grundlage reinzubringen, weil denen hätte man dann ja auch diese Punkte alle auferlegen können. Das hätte dann auch was gebracht. Auch
sagen die NGOs, es hängt nicht von der Größe des Unternehmens ab, wie viel Mist du machst. Also es kann ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern sein, das quasi an einem Ort in Frankfurt, in München, in Berlin die komplette Umwelt verschattelt. Das ist nicht von der Anzahl der Mitarbeiter abhängig oder von dem Part des Umsatzes. Das ist ein Argument. Ich sage nicht, dass ich das teile, aber damit wir wissen, wo wir herkommen, ja, der Debatte.
Das wäre mit der Breite der Wirtschaft ein vernünftigerer Ansatz. Jetzt war es jetzt so, dass gerade bei dem Projekt, da ist aus der Finanzberichterstattung, dass ja gerade Startup-Unternehmen sind, die tendenziell nicht so viele Mitarbeiter haben. Also da sind wir ja eher in dem Bereich 10 weniger oder das ist nicht ausgeschlossen, dass es dann ein Wertteil ist.
Das ist ein positives Bild.
Ja, gut, das hat ja eigentlich bedeutet, vielleicht klar, dass wenn er diese Umgebung gemacht hat, den ganzen Second Punch, den der VSP erfüllen soll, War das jetzt eher die Wertschöpfungskette oder waren es die Finanzierungsaspekte, was eigentlich da eigentlich Geld ausmacht?
Das waren letztlich alle Stakeholder sollten ja berücksichtigt werden, aber die zwei Bedingungen oder die zwei Ziele, die die EU-Kommission sich jetzt hier gesetzt hat, die merkt man wirklich, dass die jetzt so bei der Value Chain Cap einerseits und bei der Ausgestaltung des Standards andererseits eine Rolle gespielt haben. Es sollte einfacher werden, die Unternehmen sollten weniger belastet werden, aber alle Stakeholder sollten die nötigen Informationen bekommen. Und da hat man jetzt diesen Value Chain Cap in dieser, wie Robert es vorhin auch dargestellt hat, in dieser merkwürdigen Art und Weise definiert als alle notwendigen, aber eben nicht nie die sozusagen unterwegigen Bestände erforderlich sind. Genau, also dann hat das so gering definiert, um jetzt diesen möglichst wenig Aufwand entsprechend entgegenzukommen. Und trotzdem sind die anderen Informationen alle im Standard drin geblieben, um dem Informationsbedarf zu entsprechen. Trotzdem ist da wirklich die Gefahr sehr groß, dass die Unternehmen dann eben nur noch die Informationen bereitstellen, die unter dem Value Chain Cap erforderlich sind und nicht mehr das, wofür der Standard eigentlich gedacht war und dadurch viele Stakeholder, insbesondere Banken, der großen Unternehmen ist sowieso noch wieder so eine extra Rolle, aber viele Stakeholder gerade wieder nicht die Informationen bekommen, die sie brauchen. Also das war bei der Ausgestaltung genau dieses.
Das heißt nicht, dass man sagt, immer das hilft es, oder ich zu sehen, dann ich sage, ich habe dann mit dem Differenz im Ausbereich.
Ja, also gerade die Anmerkung, die auch gerade schon kam. Letztendlich die Stakeholder, die Informationen haben wollen, die bekommen sie. Sonst gibt es kein Geld. Ganz einfache Regelung, ja, weil das sind dann die Banken oder die Anteilseigner, die danach fragen. Und dann kann ich so eine Liste haben, wenn das aber von den Banken, nehmen wir jetzt nur als Beispiel die Banken, damit ich nicht mal wiederholen muss, wenn das von den Banken nicht akzeptiert wird, wenn die eine Bank das haben möchte und die andere Bank das haben möchte, dann werden die das auch fragen. Dann werden sie auch bekommen, aber ansonsten fällt die Finanzierung. Und ich glaube, das wäre ein schönes Mittel, und da kam gerade schon die Idee auf, einfach als Empfehlung eine Liste zu geben, woran sich die Banken auch zum Beispiel ausrichten könnten, wenn sie wollen. Ich hatte gerade ein Bankenmeeting mit unseren Banken, also ein Bankenkonsortium. Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt, wie die das ganze Thema sehen. Also, dass sie nicht gesagt haben, ist abgehakt und beerdigt für uns. Also jetzt nicht vor SME, sondern das ganze Thema, das war auch alles. Also von denjenigen, die dann auf so ein Bankenmeeting auftauchen im Unternehmen, immer an alle relativ wenig daran interessiert. Und ich habe auch gesagt, also bei uns steht auch im nächsten neuer Konsortialvertrag an. Der Tenor war eher, nee, also KPIs zum Thema Nachhaltigkeit werden da nicht drinstehen. Und wir sind ein großes Unternehmen, also mittelgroßes Unternehmen.
Hat uns so gut gehabt. Diese NGOs, die das alles so toll finden, das ganz unten hin abfragen zu wollen. Wir sprechen hier von einem freiwilligen Board. Ja, dann machen halt diese Schmuddelunternehmen mit 30, die machen dann halt eben nicht mit. Ja. Das läuft auch dann komplett leer.
Ja.
Ja. Wahrscheinlich genau mit dafür zu tun.
Ja. So langsam Ende der Fahnenstange zeitlich. Jetzt wollen wir nochmal versuchen, die Resümee zu ziehen. Also hier habe ich zumindest, dass was die Konzeption oder Konzeption abgeschlossen wird, und das muss man beaufmerksamen wahrgenommen. Und deswegen auch, dass hinter einem Topf zu verwirren und da auch gewisse Vorbeile, was hinter die Exekutivwege angeht. Man sollte von den Landschaftsbetrachtungen oder dann, dass ich da nur sollen, wenn man es tatsächlich machen sollte, dann ist es richtig. Haben aber bis hier in der Situation schon so, dass dann Delegierten rechts sagt, warum das sehr kurz vor der Veränderung, was das Thema VS angeht. Und im Bereich dieser KPIs bei SMEs sind wir, glaube ich, in einem Bereich immer noch sehr unbestimmt ist, wo das Ganze tatsächlich landen würde. Also, wie sehe das im Moment? Da mit einem gewissen Vorbehalt, muss man das nur sagen, das macht vielleicht doch in der jetzigen Phase noch ein bisschen Sinn. Wenn man das nochmal anpacken wollte, müsste man das Ganze einfach selbst finden. Und dann Ja, die wir immer noch beim Thema, was brauchen die denn wirklich? Das ist ja das, was man in diesem VSME oder VS-Projekt also machen sollte. Ist das jetzt da bedarfsorientiert oder nicht? Und das würde ich im Moment sagen, ist das ein Marketing-Gag zu sagen, ich bin jetzt die SME-Finanzierung habe ich zwar, aber das Mensch, der von ausgehen hat, oder nicht, effektiv dazu beitragen könnte ich ja.
Ja, ich glaube, als Marketing-Gag würde ich es tatsächlich nicht bezeichnen, weil die Banken, auch wenn das schon so ist, wie es jetzt auch diskutiert wurde, dass jede Bank am Zweifel ihre eigenen Fragen stellt, aber die Banken orientieren sich da schon dran. Keine will sich selbst darauf festnageln lassen und sagen, ja, okay, dann nehme ich den VS. Aber es gibt schon in Deutschland sehr große Bestrebungen, dass die sich damit befassen, dass die vielleicht auch den Fragebogen überbrechen. Also das ist schon, ich glaube nicht, dass der VS sozusagen am Markt gar keine Bedeutung hat.
Es gibt mir das Zusammenspiel, ob man dann sagt, das zum Paket gehört dann an TPI im Projekt. Das glaube ich, wenn man sagt, wie würden die das normalerweise die Daten dazu besorgen, dass die im Moment dazu sind, das wäre für die jetzt nicht wegen Paket. Also man kann sich den VS sicherlich angucken. Doch da, wenn man noch fragen, passt das jetzt wirklich im Sinne von ist es das, was wir brauchen, oder ist es teilweise ein Spagat, den man da nicht leisten kann? Deshalb war ich beim Marketing mehr mit dem Orientierungsscheibe als im Gießen.
Der Mehrwert ist heute nicht jedem wünscht man sich, ja. Und ich glaube, das ist die nächste Entwicklungsstufe, wenn man dort hinkommt.
Ja.
Aber ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt auch einfach einen Kaufstrand haben. Also ich denke, wie lange wird es jetzt schon damit beschäftigen? Wir diskutieren immer noch, hat es eine Marktrelevanz oder nicht. Also von, das ist irgendwie der Fata Morgana, bis hin, naja, die sollen sich doch wenigstens die wollen, sich daran orientieren. Und dann lassen wir die Empirie doch einfach mal zeigen. Und wenn es dann so ein Update gibt, dann kann man immer noch die nächste Verknüpfung dann diskutieren.
Ja. Und die Banken fragen dann nicht nur Spaß haben, sondern die brauchen sie selber für ihre Verpflichtung und dann mit Taxonomie und mit so ein bisschen VSME oder freiwilligen Angaben kriegt man die Taxonomie nicht erfüllt. Von daher glaube ich nicht, dass es eine Reduzierung der Abwendung gibt. Okay, dann lassen wir den Diskussionsrand erstmal da stehen. Wie gesagt, das war nochmal ganz hilfreich, einfach einschätzen, was man die Taxonomie, weil es das einfach aufgefallen war, wie passt das eigentlich, dass die Waren gemeint, was die Waren, wenn die nicht machen, die werden uns genutzt haben. Wir müssen gemeinsam darauf nochmal diskutieren. Ich bekomme damit eigentlich auch so heute alles heute und was betrachtet, vielleicht meine Sachen, was ist das?